Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
German Television proudly presents. Mit diesem Satz begannen die Rockpalastnächte aus der Essener Krugerhalle und mit diesem Satz wurde Albrecht Metzger weltberühmt. Das WDR-Angebot Rockpalast zwischen 1977 und 1986 im deutschen Fernsehen war ganz große und ganz andere Samstagabendunterhaltung und Albrecht Metzger, der mal beim SDR, beim Süddeutschen Rundfunk, angefangen hatte, war einer der Protagonisten.
Die Marke wurde eigentlich gesetzt mit Rory Gallagher.
Das war der allererste Auftritt 1977.
Feet und so weiter. Ja. Und diese Form von Energie, das war das Rockpalast-Publikum.
Wer hat die Auswahl getroffen der Künstler, die dann aufgetreten sind?
Das war die Redaktion. Der Christian Wagner als Regisseur und der Peter Rüchel als Redakteur.
Und Sie und Alan Banks waren die
Präsentatoren? Nein, wir sind dazugekommen. Wir waren die Moderatoren.
Haben Sie noch Kontakt mit Alan Banks?
Ab und zu.
Der in Köln sitzt?
Der lebt in Köln, Und ruft nicht zurück. Ruf endlich mal zurück.
Okay. Was heißt, ruft nicht zurück?
Das weiß ich doch nicht.
Das klingt jetzt irgendwie beziehungstechnisch ein bisschen kompliziert.
Ja, jetzt will er was erfahren. Nein, der Alan war schon damals wir haben uns wunderbar verstanden alles, Seine Koryphäe und der würde uns alle hier wegmoderieren, wenn man dem grünes Licht gibt, dann moderiert er alles weg,
Man muss dazu sagen, sie hatten damals ja auch totale Moderationsfreiheit und mussten manchmal wahnwitzig lange Zeit
nur bei der ersten, nur bei der ersten war das. Nur bei der ersten.
Ja?
Da war übrigens hier ein berühmter Mensch dieses Hauses, der Hendrik Bussig hat da mit moderiert.
Hendrik Bussig war mal SDR-Journalist.
Ja, eine ganz bekannte Stimme.
Mitbegründer der Jugendsendung Point damals.
Ja. Okay. Und der hat mich übrigens neulich, mal angerufen,
Um was zu sagen?
Wir wollten ein Bier trinken, ist aber leider irgendwie nicht zustande gekommen. Ja. Und das fand ich dann sehr nett, weil den habe ich total im Stich gelassen, weil die Umbaupause dauerte 20 Minuten geplant. Aha. Wir hatten einen Spieler für etwa 8 Minuten oder 9 Minuten. Aha. Und ich wusste schlicht nicht hinten in nackten Garderobenräumen, ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Und was haben Sie dann die 11 Minuten gemacht?
Mich versteckt.
Ja.
Also nicht versteckt.
Und was ist gesendet worden?
Ja, Hendrik hat moderiert.
Ach so, okay.
Der hat die Sache gerettet.
Der hat's gerettet.
Ja, da bin ich ihm bis heute da dankbar dafür und mag nicht unter seine Augen treten.
Gigantische Einschaltquote damals?
Na, noch nicht so doll, aber später. Na, es ging ja nicht um Einschaltquoten, aber die Fachleute waren da. Die Leute, die es angegangen ist, die haben geguckt und es ist noch heute, das ist ja das, weshalb ich angesprochen werde, es hat sich herausgestellt, dass es eben eine Sendung war, die genau im richtigen Moment zum Lebensinhalt, also nicht Inhalt, aber zur Qualität des Lebens von jungen Menschen beigetragen hat.
Genau.
Und zwar nachhaltig.
Metzger hat die ersten 30 Jahre seines Lebens in seiner schwäbischen Heimat Stuttgart verbracht. Seit fast 40 Jahren lebt er in Berlin.
Also wenn man aus Berlin kommt und aus dem Zug steigt in Stuttgart, dann wird alles etwas langsamer erstmal.
Echt?
Ja,
okay.
dann knallt man knallt nicht auf andere Leute, aber
ansonsten
das Leben hat einen anderen Fluss.
Ja. Ansonsten gibt es ja auch große Gemeinsamkeiten. Zwei
natürlich.
Riesige, schöne Baustellen, Stuttgart 21 und der Flughafen in Berlin.
Ja, es erfüllt mich mit Genugtuung, dass ihr Stuttgarter auch so eine Gurke am Bein habt.
Das erfüllt uns alle mit großer Genugtuung und mit noch mehr Freude.
Ja, noch mehr Freude, ja. Ja, abgesehen davon, dass es jeden Tag da die Kohle durchläuft, dass es nur noch so kracht, wo man sich wirklich fragen kann, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ressourcen um? Wo kommt das Geld her? Wer verdient das? Ja, wo geht das hin? Und so weiter, ja.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Also Sie sind Journalist, haben eine lange journalistische Karriere hinter sich, haben viele Filme gemacht, auch für die ARD, sind als Kabarettist aufgetreten. Jetzt mit Anfang 70 gehen Sie noch auf die Bühne?
Eigentlich nicht, nein. Also wenn mich jemand anruft und sagt, willst du was machen und so, da würde ich mich anstrengen.
Ja.
Aber von mir aus selber würde ich diese Energie nicht mehr aufbringen, weil ich hätte ein bisschen Schiss, wie sagt man auf Schwäbisch, dass ich stecken bleibe.
Ja.
Also dass ich plötzlich vor so einer leeren Stelle stehe und nicht weiß, wie es weitergeht, weil mich gerade meine Geister halt verlassen.
Das muss man weder sich noch seinem Publikum zumuten.
Nein, das muss man nicht machen. Es gibt keinen Grund. Also außer man muss Geld verdient, das gibt's natürlich auch.
Machen oder Sie noch Radio oder Fernsehen?
Ach, wieder. Das ja? freut mich ja mit großer, das erfreut mich ja. Ich habe bei so einer freien Radiostation, habe ich einmal im Monat 2 Stunden eine Musiksendung, aha, Lost and Found and Lost Again, und da kann ich spielen, was ich will.
Ansonsten machen Sie noch exklusive Führungen durch Berlin, habe
ja,
ich gehört?
Ja, so exklusiv sind die nicht, aber ich zeige Gästen, die in der Stadt weilen, zeige ich sozusagen meine Vision oder meine Sicht von der Stadt, aha, von der Stadt Berlin.
Da sitzen Sie in einem Rolls-Royce am Steuer.
Ja, beinahe. Schwäbischer Rolls-Royce in der S-Klasse.
Haben ein Mikrofon vor sich?
Nein, das nicht? Wird alles so über die Schulter wird das alles so gemacht. Ja, das ist direkt Beatmung. Das sind ja nur 2 Leute oder 3 maximal.
Sitzen irgendwelche saudischen Prinzen?
Ja, oder nicht ganz, aber nette amerikanische Gäste oder australische oder okay, sonst irgendwoher. Gut. Und spätestens nach einer halben Stunde redet man über Gott und die Welt und die Stadt ist eigentlich egal, ja.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Rockpalast und Tom Petty? Ganz schwer, ne?
Das ist schwierig, ja.
Fällt Ihnen ein markanter Satz zu Tom Petty ein und zu dem Auftritt von damals?
Ich war auf dem Weg ins Studio, es war ein brüllend heißer Tag und vorm Studio stand der Ü-Wagen und ich wollte zu meinen Kollegen guten Tag sagen und da stand ein langmähniger, blonder, junger Mann am Mischpult und hat ins Mikrofon gesprochen und die Musik war Tom Petty und es war, die waren drin im Studio und er war hat gemischt, es war original.
Also damals hat er gemischt und jetzt singt
er. Jetzt ist er tot, ja.
Auch noch, ja.
Auch das noch, ja.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Fatin Mukarka war in dieser Woche bei uns, palästinensische Friedensaktivistin, eine Frau, die die ersten 20 Jahre ihres Lebens in Deutschland verbracht hat und danach zurückgekehrt ist nach Bethlehem, wo sie mit ihrer Familie auch heute noch lebt, als Teil einer kleinen christlichen Minderheit. Betroffen vom palästinensisch-israelischen Dauerkonflikt ist Frau Mukarka insofern, als die Israelis in ihrem Garten eine Mauer hochgezogen haben.
Unser Garten ist nicht am Haus, etwas weiter entfernt, nicht viel, paar Minuten mit dem Auto. Und auf dem Hügel ist eine Siedlung und unser Land ist Grenze mit dieser Siedlung. Und unser Land war kein Garten, sondern felsiges Land und unfruchtbar und mit hier und da Olivenbäumen. Aber wenn man sein Land nicht kultiviert, kann die Besatzung die Hand drauf tun. Und da Siedlungen sich erweitern, hatten wir Angst, dass man uns das Land nimmt. Und so haben wir das Land kultiviert. Wir haben die großen Felsen kleinschlagen lassen, mit den Steinen Terrassen angelegt, Erde gekauft, aufgefüllt und gepflanzt, alles, was das Herz begehrt. Und es wurde ein Paradies. Und eines Tages kommen Soldaten mit Bagger und fangen an, unsere Bäume auszureißen.
Die Olivenbäume.
Olivenbäume. Man sagte uns, kommt schnell, in eurem Garten sind Soldaten und wir sind alle hoch, die ganze Familie und Großfamilie und Freunde, Nachbarn, damit wir unsere Bäume schützen und uns vor die Bagger stellen. Aha. Und dort waren viele Soldaten, 18-Jährige, denen man den Schulstift aus der Hand und Maschinengewehre in die Hand drückt. Manche dieser jungen Menschen, da ist der schnelle Wechsel von Schuljunge zu Besatzer zu schnell. Ja. Manche behandeln uns dann noch demütigender, als sein muss.
Wie ist die ganze Geschichte ausgegangen? Die Israelis haben ihre Mauer hochgezogen, um aus ihrer Sicht ihr Land, ihre Siedlung zu schützen?
Wenn man genauer hinschaut, sie wollen etwas schützen, was sie vorher unseren Nachbarn genommen haben. Denn diese Siedlung wurde Anfang der 70er Jahre gebaut. Und ich sagte dem Kommandanten, warum reißt du unsere Olivenbäume aus? Ja? Ja. Er sagte, hier wird eine Mauer hinkommen. Warum? Wir müssen uns schützen vor euren Terroristen, sagte er. Ich sagte, glaub mir, wir können nachvollziehen, dass ihr Schutz braucht für eure Bürger. Aber wenn ihr euch schützen wollt, wie ihr sagt, dann baut doch diese Mauer um das Westjordanland und nicht im Westjordanland. Mhm. Keine Antwort. Der nächste und der nächste Baum.
Wie ist es jetzt heute, nachdem die Israelis die Mauer hochgezogen haben? Sie hatten keine Chance, sich zu wehren. Den Garten gibt es nach wie vor mit dieser Mauer?
Ja, den gibt es mit dieser Mauer. Wir haben uns gewehrt. Und zwar, die Menschen haben geklagt in Den Haag beim Internationalen Gerichtshof. Das Urteil 2004 Die Mauer, so wie sie gebaut ist, ist völkerrechtswidrig. Sie muss abgerissen und die Menschen, die Schaden hatten, entschädigt werden. Man hat von diesem hohen Gerichtsurteil in Israel keine Notiz genommen.
Okay.
Und ich denke, wer sie schützen will, baut auf seiner Grenze eine Grenze.
Sie gilt weltweit als das weibliche Vorbild für Clownstheater. Sie steht seit fast 40 Jahren auf den Bühnen dieser Welt und sie ist mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft worden. Die Schweizer Künstlerin Gardi Hutter war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster.
Es ist wie eine Verdichtung des Lebens. Also du gehst auf die Bühne und es ist alles tiefer, extremer, radikaler. Also es ist verdichtetes Leben und es hat auch einen Anteil an Rausch. Also ich nehme an, auch was hormonmäßig ausgeschüttet wird, also ich habe es noch nie untersucht. Ich würde eigentlich gerne mal nach der Vorstellung untersucht werden, was da so rumschwirrt. Sehr wahrscheinlich bin ich fast unter Drogen.
Sie sind süchtig, oder?
Ja, also es ist ein Ritual, denke ich, und es hat mit menschlichem Leben, verdichtetem, vertieftem, berauschtem Leben, also das, was die Menschheit sich ja immer erfunden hat, an Festen, an Ritualen, an auch eben an Messen oder also das es ist eine Gruppensache, also im Kollektiv, und Einzelne tun dann etwas, was alle anderen innerlich mitmachen.
Das heißt es ja ganz oft über Bühnenkünstler, die diesen Rausch erleben und diese Ekstase und eben auch vielleicht eine gewisse Macht, die man dann auch spürt, das Publikum applaudiert. Wie ist es denn, wenn sie dann ins Hotelzimmer kommen und da ist niemand?
Da ist der große Bruch. Also da musst du, wenn du als Künstler überleben willst, einfach merken, das ist etwas anderes. Also auf der Bühne ist deine Kunst und danach bist du der Mensch, der halt alle Probleme hat, die alle anderen auch haben und der sich dann halt einfach ein Netz aufbauen muss, damit er das gut überlebt. Und es gibt manchmal schon Momente, wo man einfach nur noch sich verkriechen will und wenn man dann auf die Bühne muss, dann muss man wirklich über seinen eigenen Schatten springen. Aber es ist einfach, das bin nicht ich. Also das muss man unterscheiden, ja.
Und dennoch, ein Clown hat ja auch immer etwas Tragisches, etwas Melancholisches. Ist es bei der Clownin genauso?
Es ist die Tragik, die kippt, weil es übertrieben tragisch ist. Also die Komik ist ja etwas, was die Menschheit sich erfunden hat. Also tragisch kommen wir auf die Welt, wir werden geboren und fangen gleich an zu schreien. Und bis das Kind das erste Mal lacht oder nicht nur lächelt, sondern über etwas lacht oder sogar einen Witz erzählt, dauert's ja.
Ja, und Sie haben das wirklich perfektioniert. Sie gelten auch als weibliches Vorbild in Sachen Clown-Theater. So viele Clowninnen gibt's wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Ja, es gibt auch unterdessen ganz wenige Clowns. Also wir sind im Moment noch gar nicht die große Mode. Überhaupt physisches Theater, visuelles Theater ist nicht, also Comedy ist, in der komischen Branche ist es eigentlich vor allem Comedy. Es ist auch ein bisschen mit ein Grund, dass wir vom Format her nicht auf die Schnelle funktionieren. Also wir können die 2 Minuten, die heute im Fernsehen geboten werden, die können wir nicht liefern. Wo waren wir?
Ist es ein aussterbender Beruf? Das ist
nein,
die Frage,
nein.
Die sich natürlich anschließt.
Mein Kulturkunst findet ja immer in Wellen statt. Es war vor 30 Jahren war das top und jetzt ist es wieder ein bisschen unten und dann kommt das wieder hoch. Also ich denke, auch die Comedy wird sich dann irgendwann wieder zu Tode laufen und dann kommt wieder das andere. Also das ist ein Hin und ein Her.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Mit Ralf Raths, Militärhistoriker, Direktor des Deutschen Panzermuseums und schon rein optisch mit Pferdeschwanz das komplette Gegenteil eines national gesinnten Deutschen. Als Ralf Raths in dieser Woche bei uns war, ging es zunächst mal um den Standort des Panzermuseums Munster, ein Ort gelegen am Rand der Lüneburger Heide.
Ungefähr 16.000 Einwohner.
Garnisonsstadt?
Größter Heeresstandort Deutschlands, ja.
Gefährdet?
Genau. Praktisch eher nicht so. Also es ist einfach ein zu wichtiger Standort. Ich glaube, der hält sich noch sehr lange.
Touristische Metropole, weil am Rand der Lüneburger Heide gelegen?
Leider überhaupt nicht. Also
warum
wir haben
nicht?
Weil Munster eben als Garnisons- und Truppenübungsplatzstadt wahrgenommen wird. Und das ist nichts, was die Leute mit Urlaub verbinden, obwohl man in dieser schönen kleinen Heidestadt nichts davon merkt. Aber trotzdem kommen die Leute in den Städten drumherum, Amlinghausen, Wietzendorf, ja. Soltau, da kommen sie halt zu Hunderttausenden unter. Munster vereinigt nur ein paar 10.000 Übernachtungen auf sich. Viele davon durchs Panzermuseum tatsächlich.
Das heißt, die Leute, wenn sie kommen, kommen wegen ihrer Panzer?
Korrekt.
Wie viele haben Sie im Museum?
Wir haben ungefähr 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und nochmal 50 weitere Großgeräte, Lastwagen, ein paar Autos, Geschütze, solche Sachen halt. So 150 große Fahrzeuge.
Aus welchen Beständen? Geschütze.
Das ist, also die Sammlung als Ganzes gehört der Bundeswehr. Das ist weiterhin die Sammlung der Bundeswehr, das ist ihre Lehrsammlung und die Bundeswehr pflegt das auch, bewahrt das Material, das ist Aufgabe der Bundeswehr. Und wir als zivile Seite, als Partner gewissermaßen zusammen, wir organisieren den Museumsbetrieb für die Öffentlichkeit daran. Also die Vermittlung, die Inhalte, das machen alles wir. Die Fahrzeuge gehören weiterhin der Bundeswehr. Das ist ein Vorzeigeobjekt zivil-militärischer Zusammenarbeit.
Die Bundeswehr finanziert das Museum auch?
Nein, das tut sie nicht. Sie hat halt diese Sachleistung, dass sie die Fahrzeuge, die sie besitzt, bei uns reinstellt und weiter bewahrt. Wir helfen uns gegenseitig, aber ansonsten fließt momentan noch kein Geld in die Richtung. Der Museumsbetrieb ist zivil getragen von der Stadt Munster.
In welchem Zustand sind diese Panzer?
In einem noch recht guten. Also ich betone das noch, weil wir uns bemühen um Fördergelder, weil die Hallen, die wir haben, eben nicht ausreichend sind, um die Fahrzeuge wirklich zu bewahren. Die gehen langsam kaputt. Aber sie sind jetzt in einem sehr guten Zustand und sie gehen zum Glück nur langsam kaputt. Also es ist eine hervorragende Sammlung. Das muss man auch mal sagen. Die Fahrzeuge, die Sammlung als solches ist eine der besten auf Weltniveau tatsächlich.
Sind die noch funktionsfähig, diese Panzer?
Zu 60%, sagen wir immer insgesamt. Wobei natürlich Bundeswehrfahrzeuge fast alle fahren können und Wehrmachtsfahrzeuge und NVA wesentlich weniger, logischerweise.
Ja, abgesehen von den Panzern, gibt es noch andere erwähnenswerte Gerätschaften?
Wir haben noch eine große Handwaffensammlung, die sehr spannend ist. Eine Ordenssammlung, Militärspielzeug, Uniformen, also auch so erwartbares Zeug drumherum, wie man jemand so schön sagt.
Was ist Militärspielzeug?
Tatsächlich das, was man erwartet. Also Spielzeug, das Militär zum Inhalt hat. Das geht oder Krieg und Gewalt zum Inhalt hat. Das geht von der Plastikritterrüstung für kleine Kinder über Risiko, Stratego, Modellpanzer bis hin zu Panzergeneral für Computer. Also alles Spielzeug, was mit Krieg zu tun hat.
Kriegen Sie auch irgendwie im Laufe der Zeit neue Sachen?
Zum Glück kriegen wir immer neue Sachen dazu. Also die Bundeswehr nimmt ihren Sammlungsauftrag sehr ernst, besorgt immer neues Material. Das ist natürlich leicht aus dem laufenden Bundeswehrbetrieb zu nehmen. Wir sammeln ja auch für künftige Generationen. Also der jetzige Leopard ist nicht so spannend, aber in 200-300 Jahren, ne, wie auf eine Ritterrüstung, kann ja in 400-500 Jahren jemand draufgucken und sagen, aha, das war damals der Leopard 2A5. Und manchmal erreichen uns auch noch Bodenfunde, restaurierte Sachen, Leihgaben. Wir tauschen mit anderen Museen. Also der Bestand ändert sich auch immer wieder.
Und wie kommen Sie zu den russischen Panzern?
Das sind die alten NVA-Fahrzeuge, die übernommen wurden nach der Wende und einmal sozusagen die NVA abbilden. Wir bilden im Prinzip ja vier deutsche Armeen ab, nämlich so die kaiserliche Kontingenzarmee, also Erster Weltkrieg, dann die Reichswehr, NVA und Bundeswehr, genau.
Ralf Ratz ist Militärhistoriker und er leitet seit 5 Jahren das Deutsche Panzermuseum in Munster, gelegen am südlichen Rand der Lüneburger Heide. Ein musealer Schwerpunkt, die Zeit des Nationalsozialismus und auch die Blitzkriegerfolge der Wehrmacht zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Die Erfolge der Wehrmacht wurden errungen durch ältere Rezepte des preußischen Militärs, des preußisch-deutschen Militärs. Der sogenannte Bewegungskrieg, der mit dem Panzer und überhaupt der Motorisierung das Werkzeug gefunden hat, um wieder geführt zu werden. Das wurde im Ersten Weltkrieg versucht und stecken geblieben und im Zweiten Weltkrieg hat es dann funktioniert.
Das waren noch die Lehren aus dem Ersten Weltkrieg, als man ja in diesem Stellungskrieg dann nicht mehr vorangekommen ist?
Ja, und man hat dann nach einer Möglichkeit gesucht, diesen Stellungskrieg zu überwinden. Genau, und die Motoren, ob es jetzt Lastwagen waren oder Panzer, waren eben die Lösung dafür. Zusammen mit der Überraschung, mit der Schnelligkeit, mit der Qualität der Ausbildung hat das eben die frühen Siege gezeitigt. Und später, als dann tatsächlich die Sachen wie Industriekapazität, Produktionskapazität, Zahlen und so weiter wichtiger wurden, da kippte das Ganze dann. Und in der Zeit hat sich dann Hitler auch mehr eingemischt, da wird es dann ein bisschen komplizierter.
Eingemischt hat sich Hitler spätestens, als es den Überfall auf Russland, auf die Sowjetunion gegeben hat. War das aus militärhistorischer Sicht der Anfang vom Ende des Nationalsozialismus?
Das ist immer schwer zu sagen. Kontrafaktische Geschichte versuchen wir immer nicht zu betreiben. Sagen wir es mal so, der Initialfeldzug hätte klappen können. Und man mag sich nicht ausdenken, was dann passiert wäre. Aber es ist auf jeden Fall eine dominante Lehrmeinung, dass spätestens als vor Moskau 41 es nicht geklappt hat, dass die Wehrmacht da ausgebrannt und leer erschöpft liegen geblieben ist. Denn der Winter hat sie nicht aufgehalten, der Winter hat das verstärkt. Als sie da liegen geblieben ist, kann man schon sagen, da war es relativ vorbei. Andererseits, es hätte alles Mögliche passieren können. Also man muss sehr vorsichtig sein mit solchen Urteilen. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen kann, da waren die Würfel ziemlich gefallen.
Und dann gab es noch den zweiten eiskalten Winter mit der Katastrophe von Stalingrad.
42 auf 43, genau. Auch da gibt es Forscher oder Forscherinnen in dem Fall, die sagen, naja, auch das stand nochmal auf der Kippe. Wenn Stalingrad gefallen wäre, wäre der psychologisch-moralische Schock für die Sowjetunion vielleicht so groß gewesen, dass das Regime kollabiert wäre, was ja der ursprüngliche Plan der Deutschen war. Aber auch das ist Spekulation. Es ist plausibel. plausibel, darüber zu diskutieren, aber letztlich Spekulation.
Hitler hat sich ja geweigert, dass die deutschen Truppen sich zurückziehen. Angenommen, sie hätten das getan, hätte das am Kriegsverlauf noch irgendetwas geändert?
Nach meiner Meinung nicht. Da kommt man dann in die Forschungsdebatten, Personen, Institutionen. Aber ich glaube, dass die Bahnen strukturell zu fest vorgegeben waren. Also zu dem Zeitpunkt war einfach die Schere zwischen Industriekapazität, Produktion, Kopfzahlen, Bevölkerung und so weiter so groß. Die Wehrmacht hat immer auf Naht operiert und irgendwann musste das schiefgehen.
Die verantwortlichen Panzeroffiziere, haben die eigentlich wieder besseren Wissens ihre Armeen in die Katastrophe geführt, weil sie sich nicht getraut haben, Hitler zu widersprechen?
Ironischerweise hätte man das bei Frankreich sagen können, denn vor Frankreich haben alle Beobachter, auch die Außerdeutschen, also die ausländischen Beobachter, angenommen, dass die Deutschen scheitern würden. Und da haben sie gewonnen. Bei der Sowjetunion haben alle Beobachter, deutsch wie ausländische, gesagt, das wird schon klappen, dass die Rote Armee kollabiert. Insofern kann man da wenig Vorwürfe machen. Militärfachlich war der wahrscheinliche Ausgang ein Sieg der Wehrmacht.
Thomas Kölpin war in dieser Woche unser Gast in SWR 1 Leute, promovierter Biologe und Zoologe, Reptilienforscher und seit 4,5 Jahren der Chef der Stuttgarter Wilhelma. Damit gehören zu Kölpins Bestand 2 Löwen, 2 Schneeleoparden, 1 Leopard und eine alte Tigerlady, die man tunlichst in Ruhe lassen sollte.
Im Zweifelsfalle verteidigen ihr Revier, greifen also an und werden den Eindringling in ihr Revier mit dem Genickbiss töten. Das ist also das ganz normale Verteidigungsverhalten einer Großkatze.
Was würde der alte Leopardenmann bei Ihnen machen?
Genau das Gleiche.
Die beiden jüngeren Löwenmänner?
Hoffentlich auch nur das oder vielleicht sogar anfangen zu spielen. Dann ist das natürlich nicht schön für denjenigen, der dann in die Fänge eines Löwen gerät.
Was meinen Sie mit spielen?
So wie eine Katze mit einer Maus spielt, so kann man das dann vergleichen.
Nicht schön.
Gar nicht schön, die Vorstellung.
Sie haben in London im Zoo mal was gesehen und erlebt?
Ja, da ist ein geistig verwirrter Mann wirklich zu den Löwen reingesprungen ins Gehege und war der Meinung, dass er mit Löwen sprechen kann anscheinend oder sowas. Das kam später raus und dann hat ihn der Löwenmann dort dann angefallen und das war schon übel. Das sah schon nicht schön aus und er hat überlebt, er war dann bewusstlos und deswegen hat der Löwe ihn nicht weiter attackiert, weil es ist Revierverteidigung von den Katzen. Also sie wollen in der Regel nicht denjenigen fressen, sondern ihr Revier verteidigen.
Wie hat man den dann wieder rausgekriegt aus
dem Käfig? Ja, man hat versucht, die Löwen dann abzulenken und dann auch wieder in ihr Haus reinzulenken, dass man Zugriff hatte auf die Außenanlage und dann hat man ihnen Rettungshubschrauber fertig gekriegt und dann
ins Krankenhaus. Wie ist es Ihnen dabei ergangen, als Sie es gesehen haben? Das macht was mit einem.
Es war natürlich wirklich seltsam, weil man damit ja auch nicht rechnet, dass man sowas im Zoo erlebt. Und es war schon unglaublich, wie diese Kraft eines Löwens, wie dieser Löwe, diesen sehr großen Mann, der flog wie eine Puppe durchs Gehege bei so einer Löwenattacke. Also da sieht man, was man als Mensch doch, wie zerbrechlich ein Mensch im Vergleich zu so einem Wildtier ist.
Es gibt Tierschützer und Tierrechtler, um nochmal auf die Großkatzen zu kommen, die sagen, die zu halten in einem Zoo ist eigentlich Tierquälerei. Viel zu wenig Platz, kein Auslauf, kein normales, artgerechtes Verhalten. Was sagen Sie denen?
Ja, da muss man erstmal definieren natürlich, was ist artgerecht und was wollen wir auch in den Zoos mit den Tieren machen. Da muss man auch sagen, naja, so ganz ist es ja auch nicht in der freien Wildbahn so, dass da unbegrenzte Bereiche zur Verfügung stehen. Da gibt es diese Reviere, die abgesteckt werden und wehe, einer geht in das Revier des anderen rein. Diese Markierung, das ist natürlich eine geruchliche Markierung, ist aber genauso ein Hindernis für eine andere Katze, die viel stärker ist als jeder Zaun oder jede Mauer, weil das bedeutet, ich kann da nicht reingehen und das ist eine Barriere, die dort existiert.
Auf der anderen Seite, ein Tiger in der freien Natur hat ja schon ein riesengroßes Revier im Normalfall zur Verfügung und jetzt sitzt er bei Ihnen oder in einem anderen Zoo in einem kleinen, vergitterten Gefängnis.
Ja, Gefängnis, wir versuchen natürlich die Gehege auch moderner zu gestalten und als Lebensraumausschnitt darzustellen. Und da muss man sagen, natürlich, die Reviere sind so groß, damit genügend Futtertiere da sind, die er schlagen kann. Ne? Also ein Tiger braucht ja eine jede Menge Fleisch und der braucht dieses große Revier, damit er genug Tiere jagen kann. Insofern ist das schon eine andere Situation im Zoo, wo er das Futter so kriegt. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Großkatzen wirklich 20 Stunden am Tag tatsächlich schlafen und nur 4 Stunden wach sind und sich nicht gerne bewegen, wenn sie nicht müssen.
Kölpin und seine Familie wohnen praktischerweise innerhalb des Wilhelma-Areals, denn zu Hause leben auch 37 Schlangen.
Ich züchte die Tiere auch und deswegen schlüpfen auch immer mal wieder Jungtiere und dann werden mal wieder Jungtiere auch abgegeben an andere Halter.
Okay.
Und insofern ist da schon ein bisschen Fluktuation da drin.
Was sind das für Schlangen, die Sie züchten?
Ich habe Königspythons und Königsnattern. Königsnattern waren auch damals das Thema ja meiner
Doktorarbeit
und Diplomarbeit auch schon. Und Königspython habe ich auch mal ein Hobbybuch drüber geschrieben. Das sind so die beiden Gruppen, mit denen ich mich am meisten beschäftige.
Die klingen für Menschen außerordentlich gefährlich.
Sind es aber nicht. Der Königspython ist von den echten Pythons sozusagen der kleinste. Der wird so 1,40 Meter maximal. Das ist also wirklich was sehr Übersichtliches und hat auch so die Gefährlichkeit eines Goldhamsters. Viel mehr ist da nicht zu holen.
Die haben kein Gift?
Die sind nicht giftig. Die haben zwar viele Zähne und können auch mal zubeißen, das blutet auch ein bisschen, aber mehr ist das auch nicht.
Die greifen Menschen nicht an?
Nein, die sind froh, wenn sie in Frieden gelassen werden.
Erwürgen sie nicht?
Dafür haben sie nicht die Kraft und nicht die Länge. Also ganz was Harmloses.
Es gab eine schockierende Meldung aus Indonesien vor ein paar Wochen. Eine riesengroße Schlange hat eine Frau erst erwürgt und sie dann mit Haut und Haaren verschlungen.
Das kann schon mal passieren. In Indonesien gibt es die großen Netzpythons, die können durchaus 7 Meter lang werden. Und so ein großes Tier wiegt dann um die 100 Kilo. Und das ist dann schon in der Lage, einen kleineren Menschen tatsächlich zu fressen.
Ja, mit Klamotten.
Ja, so eine Schlange zieht einen ja nicht aus, wenn sie einen fressen will. Das geht ja nicht. Ne? Die verschluckt ja das Beutetier komplett. Auch so ein Wildschwein mit dem Fell und deswegen also auch dann mit Klamotten.
Die muss dann den Kiefer irgendwie aushängen, damit das überhaupt funktioniert.
Das könnte ja gut. Diese Kieferspangen sind sehr locker aufgehängt und da können sie es ausstülpen. Aha. Und dann ist das schon relativ weit und dann kommen sie auch über... Weil jemand, der relativ schmale Schultern hat, kommen sie dann auch rüber. Ne? Wer breitschulterig ist, muss keine Angst haben, der wird nicht gefressen.
Und eine andere Schlange, ich glaube auch Indonesien, hat vor einem Jahr mal einen Erntehelfer verschlungen. Und da hat man dann in der Schlange dann noch die Gummistiefel von dem gefunden.
Ja, die sind natürlich nicht ganz so gut verdaulich. Ne?
Nicht. Sind Schlangen eigentlich intelligente Tiere oder ist die Frage falsch und blöd gestellt?
Wir gehen ja bei Intelligenz immer davon aus, dass es ähnlich sein muss wie unsere Intelligenz. Aber Tiere können durchaus intelligent sein, ohne dass wir es so wahrnehmen. Wir denken immer, Tiere müssen kognitiv ähnlich funktionieren wie wir, aber Tiere haben ganz andere Fähigkeiten. Wer sich mit Ultraschall verständigt oder die Gegend absucht, der hat eine Intelligenz, die ganz fern unserer Intelligenz ist, aber die wir auch gar nicht in diesem Bereich erreichen können.
Aber was die Tiere angeht, reduziert sich das auf zwei Dinge. Zum einen Fressen, um zu überleben und zum anderen Fortpflanzung?
Ich würde es gar nicht mal so sehen. Also ich glaube schon, dass da noch viel mehr zu holen ist, auch bei den Tieren, die jetzt nicht gleich das gefurchte Großhirn haben, sondern wir sind da in der Forschung, kommen wir da auch immer in interessantere Bereiche, dass wir auch sowas wie ein Bewusstsein bei vielen anderen Tiergruppen feststellen.
Eins gehört. SWR 1.